Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Doc Wichert und der Medizinstudent Jonas ist auch dabei.
Dieses Mal kann ich mich nicht übers Intro beschweren, weil es ein bisschen kreativer war als sonst.
Das sagst du jedes Mal, weil ich jetzt jedes Mal einfach was rausfeuer.
Ja, ich bin auch jedes Mal wieder überrascht. Ich kann auch nichts kritisieren, weil du hast dich Doc Wichert genannt und Doc ist in Deutschland nicht geschützt, sondern nur der Doktor ist in Deutschland geschützt.
Tja, Leute, keine Straftat also, hier.
Ich glaube, theoretisch könnte sich jetzt jeder von euch bei Instagram Doc nennen oder irgendwo Doc, also DOC, weil das kein geschützter Begriff ist.
Wieso die Abkürzung für Document oder so?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist nur der DR-Punkt geschützt. Das wäre da, das könnte man tatsächlich anzeigen, wenn du das dich offiziell irgendwo so nennen würdest. Würde ich auch direkt machen, wenn ich das sehe.
Adäquat, ja, ich habe auch keine Doktorarbeit abgeschlossen.
Ich meine, das war dir ja auch bewusst, weil ich frage dich oft genug, wie läuft deine Doktorarbeit? Und die Antwort kennen alle Zuhörer mittlerweile. Ja, irgendwann diese Folge werde ich das bestimmt auch nochmal machen.
Ja.
Aber, Richard, wie geht's dir?
Ja, was soll ich sagen? Also die letzten 2-3 Wochen waren schon anstrengend, ja, waren intensiv, viel rumgereist, viel im Zug gesessen. Aber war lustig eigentlich. Aber ich merke dann auch so, ja, okay, das war dann schon anstrengend. Jetzt mache ich mal lieber wieder ein paar Tage ruhiger. Weil ich bin eigentlich echt so, weißt du ja, so ein Routine-Mensch, ne? Ich brauche das eigentlich so morgens trainieren, dann arbeiten, dann hier, dann da. Und wenn ich dann so unterwegs bin, dann fällt der Training flach, dann fallen die ganzen Routinen flach und das feiere ich nicht so hart. Deswegen genieße ich es eigentlich auch dann mal so ein paar Tage wieder in der Heimat zu sein und alles routiniert durchzuarbeiten. Ich war heute auch schon super produktiv wieder, ob man es glaubt oder nicht.
Ich glaube dir das, weil du hast mir morgen schon vor 7 Uhr geschrieben.
6.50 Uhr, um genau zu sein.
Ja, ich habe auch 20 Minuten später geantwortet.
Was mich auch sehr überrascht hat.
Ja, weil wir nehmen mal wieder wirklich am Mittwoch selber erst auf. Wer daran schuld ist, ist jetzt auch völlig egal.
Ich denke, an der Stelle ist klar, dass du gestern... Also, Leute, wir machen es mal anders. Jonas und ich, wir haben uns gestern verabredet, online, um eine Podcast-Folge aufzunehmen.
Wie wir das regelmäßig machen, jede Woche.
Wie wir es regelmäßig machen. So, habe ich halt gesagt, so, hey Jonas, es ist Dienstag, lass uns mal eine Folge aufnehmen, damit wir für unsere Lieblings-Community, für unsere geliebten Zuschauer, Zuhörer pünktlich am Mittwoch um 0 Uhr etwas raushauen können. Hat Jonas gesagt, klar, lass uns machen, wann denn? Habe ich gesagt, ja, komm, so 17 bis 18.30 Uhr, 1,5 Stunden Zeitfenster habe ich. Hat Jonas gesagt, super, kriegen wir hin. Naja. Dann sitze ich hier, es ist 17 Uhr, es ist 17.30 Uhr, es ist 18.15 Uhr und dann, ich weiß gar nicht, dann haben wir geschrieben und dann hattest du, nee, du hast nee, mich
ich
angerufen.
18.30 Uhr aus dem Auto angerufen.
18.30 Uhr aus dem Auto angerufen, als mein Zeitfenster beendet war. Ja. Mit welcher Begründung nochmal, warum wir jetzt nicht aufgenommen haben und ich 1,5 Stunden hier quasi vorm Mikrofon
es relativ einfach. Gestern war richtig, richtig schön. Warte, es war richtig schönes Wetter gestern, ihr erinnert euch vielleicht, ne, Sommerfeelings. Ich war im Fitnessstudio. Und man könnte meinen, bin ich einfach rausgegangen in der Sonne, in die Sonne? Nein, ich bin einfach auf der Couch eingeschlafen um 17 Uhr, hab irgendwie 2,5 Stunden geschlafen und dann habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um auf mein Leben wieder irgendwie klarzukommen.
Welcher Mensch schläft auch mitten am Tag 2,5 Stunden einfach so?
Ja, ich war ein bisschen, diese eine Nachtdienst, ich mache ja, habe gefühlt jetzt irgendwie jedes Wochenende Nachtdienste gemacht und ich leide immer 1,5 Tage länger darunter. Ja, das weiß ich nicht mal. Ich brauche immer einen extra Tag, bis mein Rhythmus wieder einigermaßen okay im Rahmen ist.
Du wirst alt.
Nee, das war schon immer so.
Ah, du warst schon immer alt.
Ich war schon immer alt, richtig. Das ist der Punkt. Nee, deswegen nehmen wir die Folge erst heute auf. Aber das mit den Routinen, so habe ich dich auch kennengelernt. Deswegen war für deine Verhältnisse warst du jetzt schon viel außer deinen Routinen unterwegs. Ne?
Ja, safe. Also jetzt letztes Wochenende waren wir in Berlin. Davor war ich ja am Montag auf der Ersti-Rallye hier in Erlangen. Dann ein paar Wochen vorher war ich, ja Ostern war ich ja auch zu Hause dann wieder.
Ja, aber jetzt musst du erst wieder Ende des Monats irgendwo hin.
Nee, Freitag geht's nach München tatsächlich. Aber ja, aber da bleibe ich nicht über Nacht. Also Elli und Maria sind zufällig auch da.
Okay.
Aber nee, das ist mir too much, wenn ich dann, nee, ich fahre dann abends nach Hause oder so, nachmittags nach Hause und dann wird am Wochenende wieder durchgehasselt. Weil klar, wenn ich dann so ein Wochenende unterwegs bin oder so, dann bleibt halt super viel Arbeit liegen und Videos liegen und Sachen, Aufgaben liegen, die ich sonst am Wochenende oder an den Reisetagen gemacht hätte und das ist dann immer auch so ein bisschen die Kehrseite des Travel-Lifestyles.
Ja, wir sind hier Ende des Monats auch in München, aber da musst du sogar zweimal über Nacht bleiben.
Stimmt, Ende des Monats sind wir auch noch in München. Das heißt, der Mai ist auch gar nicht so entspannt.
Nee, der Mai ist, also bei mir ist der Mai super wild, dementsprechend.
Am, am 12. hat ja Rafa Snipes sein Examen. Danach
M3.
M3, genau. Das heißt, da ist dann wieder auch Ausnahmezustand. Und ich glaube,
aber es ist ja nur ein Tag, also ist ja nur ein Tag.
Ja, und der nächste Tag, du weißt, wie es ausschaut.
Du wirst alt, Micha.
Nee, das war schon immer das Problem.
Jetzt haben wir beide die gleiche Ausrede rausgebracht.
Wir werden beide alt. Ja, und ein, zwei Wochen später ist auch Team-Event in Leipzig. Da bist du ja auf Malle.
Ach, das ist sogar noch vor München.
Ist wieder wild.
Wir müssen vielleicht eine Folge vorproduzieren von diesem Podcast.
Ja, Mann, das ist gar nicht cool.
Nee, aber ihr seht, es ist viel los aktuell. Um jetzt nicht zu viel Random Talk zu machen mit euch, Wichert, ich steige jetzt mal ganz, ganz harter Themenbreak hier, ich steige jetzt ins Thema ein.
Hau rein.
Hast du heute schon was gegessen?
Ich bin ehrlich. Eben gerade, es war 10 Uhr, ich bin in die Küche gegangen, ich habe mir einen Eiweißshake gemacht und während ich ihn geschüttelt habe, habe ich 3 Cherry-Tomaten gegessen. Dementsprechend habe ich schon etwas gegessen.
Ja, guck mal, dann bist du mir schon voraus, weil ich habe nur einen Isoclear-Shake im Fitnessstudio getrunken gerade. Also auch einen Shake, aber...
Was ist Isoclear?
Es ist sowas,
isotonisch und so.
Eiweißshake, der aber eher so nach Limonade schmeckt. Der ist mega nice. Also die Werte sind super und schmeckt halt einfach echt gut. Also auch Eiweiß. Aber irgendwie anders als normale Shakes. Habe aber noch nichts gegessen von der Folge. Das heißt aber, meine Verdauung ist noch... auf einem Minimum. Also diese Proteine werden klar verdaut, die ich jetzt dem Körper schon gegeben habe. Aber sonst habe ich tatsächlich nur einen Kaffee getrunken. Auch ein Kaffee hat natürlich auch so ein bisschen was mit Verdauung
zu tun.
Aber ja, siehst du?
Ja, aber das
du hast 3 Cherry-Tomaten.
Ja, ich dachte jetzt, Essen heißt auch etwas, wo man kauen muss. Ich habe auch schon mein
Ich wollte auch was hinaus, wo man kauen muss.
Ja, nee, da waren es nur die 3 Cherry-Tomaten.
Wir sprechen heute, wie ihr im Folgentitel vielleicht schon gesehen habt, wir sprechen heute über die Verdauung, und zwar von oben bis unten, von oral bis aboral heißt es, glaube ich.
Ja, so wie bei Morbus Crohn.
Ja, vielleicht gehen wir auch auf Crohn ein, aber generell wollen wir euch einfach mal so ein bisschen näher bringen, damit ihr auch wirklich auch wisst, was passiert denn im Körper, wie funktioniert Verdauung wirklich so Step by Step, weil uns ist aufgefallen, dass wir...
keine Ahnung davon haben.
Einer von uns hat keine Ahnung davon. dass wir mittlerweile irgendwie 90, ich glaube, was ist da, welche Folge ist das? 88?
Ich glaube, es ist 88 jetzt.
In so vielen Folgen relativ wenig über die Verdauung gesprochen haben.
Ja.
Wir haben Reflux schon mal gemacht, aber sonst haben wir Magen-Darm-System so ein bisschen.
Ich glaube, den Darm haben wir bisher noch nicht so richtig berücksichtigt.
Crazy eigentlich, weil der Darm super wichtig ist. Also liegt vielleicht auch daran, dass wir beide, also ich kann ja zu mir sprechen, aber ich habe zum Glück keine Probleme in diesem Bereich. Und dementsprechend habe ich es auch super selten auf dem Schirm, weil ich wirklich auch keine Viszeralchirurgie machen möchte.
Ja.
Aber wir haben dich mal in die Gastro geschickt. Und auch da haben wir keine Darmfolge gemacht, glaube ich, oder?
Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht.
Wir haben auf jeden Fall noch nie so eine Verdauungsfolge gemacht.
Ja, Verdauungsfolge haben wir noch nie gemacht, ne.
Nee, und das ist tatsächlich gar nicht so ein unwichtiges Thema, weil...
Ich glaube, viele von uns verdauen.
Ja, wie viel Zeit am Tag benutzen wir oder verbringen wir mit Essen? Der eine mehr, der andere weniger. Ich bestimmt mehr auf jeden Fall. Und das beeinflusst unser ganzes Leben tatsächlich, ne? Also klar, erstmal Gewicht, Nahrungszunahme, Abnahme, Gewichtszunahme, Abnahme, aber vor allen Dingen auch Verdauung kann Regenerationsprozesse beeinflussen, indem die zum Beispiel behindert werden. Wenn du spät abends isst, dann verdaut der Körper relativ lange nachts noch und deine Regeneration kann darunter leiden,
ja.
Ein Beispiel.
Ja, that's true. So.
Yeah. Aber lass uns doch mal anfangen jetzt.
Okay.
Also, deswegen wollte ich auch nur auf Kauen hinaus, weil unter Verdauung versteht man, ich habe eine Definition, die mechanische Zerkleinerung der aufgenommenen Nahrung.
Gut gekaut ist halb verdaut, sagt Mama immer.
Ja, gut gekaut bleibt übrigens auch nicht in der Luftröhre stecken.
Umso besser.
Ja, das ist vielleicht gar nicht so unschön.
Aber Luftröhre wäre eh ärgerlich.
Ja, ich meine, die Chance besteht ja, ne? Also du kannst ja de facto, wenn wir uns gucken, Speiseröhre, Luftröhre sind gar nicht so weit anatomisch voneinander entfernt. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber nicht nur mechanische Zerkleinerung, sondern auch weiter die chemische Aufspaltung durch Verdauungsenzyme. Und dann, warum essen wir überhaupt? Ne? Es schmeckt geil, aber warum essen wir, Richard?
Ja, eigentlich nur so für den Flex, wenn man mit Freunden essen geht, denke ich.
Okay, hast du noch einen Grund irgendwie, warum wir essen könnten?
Also viele Menschen essen auch wegen der Energieaufnahme von Makro- und Mikronährstoffen zum Beispiel auch.
Ich glaube, wir könnten sogar gar nicht leben, wenn wir keine Makro- und Mikronährstoffe aufnehmen würden, oder?
Also es gibt Leute, die ernähren sich nur von Lichtenergie.
Das sind Pflanzen, Richard.
Ah, das waren Pflanzen, ja.
Das ist Photosynthese, ja. Nee, richtig. Es geht vor allen Dingen darum, die Mikro- und Makronährstoffe ins Blut aufzunehmen, weil wir brauchen Proteine, wir brauchen Fette und wir brauchen Kohlenhydrate. Und jeder von euch, der jetzt irgendwo schon mal gehört hat, dass Kohlenhydrate schlecht sind, der
hat recht.
Sollte ganz genau hinhören, weil der hat nicht recht. Nee. Kohlenhydrate sind absolute Lebensgrundlage, denn das Gehirn braucht Zucker. Und Kohlenhydrate sind nichts anderes als Zucker.
Das stimmt, ja. Unser Gehirn kann nämlich nur Zucker verarbeiten.
Genau, deswegen ist ganz wichtig, also ohne Kohlenhydrate tut ihr euch halt auch keinen Gefallen, weil keine Energie, kein Zucker, Lebensgrundlage und kurz um das aufzubauen, Fette brauchen wir natürlich auch. Auch jeder, der sagt, Fett ist schlecht, das stimmt auch nicht. Ohne Fette keine Hormone, also keine Steroidhormone auf jeden Fall und keine Zellwände.
Ja, also Fette haben auch eine super wichtige Rolle. Es gibt ja auch, klar, Fette kann man auch wieder ins Detail gehen, gibt es gute, gibt es schlechte Fette, ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist schon sinnvoll, auch ein paar Fette zu essen.
Ja, und das ist jetzt vielleicht einmal auch an die Ladies hier appelliert. Das habe ich schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass Frauen eine sehr krasse Diät gemacht haben, auch eine sehr ungesunde, mit deutlich zu wenig Kalorien am Tag und auch Fette sehr, sehr runtergefahren. Dann passieren zwei Sachen. Der Zyklus wird durcheinander gebracht. Es kann zu Periodenverlust kommen. Warum? Weil der Hormon, die Frauen sind noch mehr auf Fette angewiesen als wir, weil die auch der Körperfettanteil ja generell ein bisschen höher sein muss, ja, für eine gesunde Hormonproduktion. Und wenn das durcheinander gebracht wird, dann hast du halt keine gesunde Hormonproduktion mehr und der ganze weibliche Zyklus wird von Hormonen reguliert. Ja. So, kommen wir zu einem Problem dann. Ne? Dementsprechend, auch da muss man vorsichtig sein. So.
Yes, that's true. Deswegen, ich denke, da kommen wir auch drauf zu sprechen, Thema Fasten. Auch Frauen da oftmals etwas vorsichtig oder sollten etwas vorsichtig unterwegs sein.
Ich habe letztens eine Empfehlung gelesen von, es war irgendeine medizinische Empfehlung, ich weiß gar nicht mehr von welcher Gesellschaft, dass Frauen kein durchgehendes intermittierendes Fasten machen sollen.
Ah, okay, spannend, das habe ich so noch nie.
Sondern gehört. Irgendwie so, das gibt es in solchen Ein-Tag-Ja-Ein-Tag-Nein-Varianten.
Ah, okay,
ich bin nicht mehr ins Detail gegangen, weil das jetzt nichts ist, was irgendwie für mich relevant ist. Aber fand ich auch interessant, auch mit der Begründung, dass der Hormonhaushalt zu sehr durcheinander gebracht werden würde.
Tja, wir brauchen halt unsere Fettis.
Yes, aber lass uns doch mal oben anfangen. So, wie funktioniert die Verdauung?
Ja, meistens ist es so, dass wir uns etwas in den Mund stecken und, und darauf rumkauen.
Jetzt komm, ich hab's jetzt hier offen, ich frag dich einfach mal ganz, ganz unverblümt. Was glaubst du, wie lange dauert die Verdauungsdauer ungefähr? Also so eine Spanne, du darfst so 10 Stunden abweichen.
18 bis 24 Stunden.
Kommt ein bisschen auf die Nahrung an, aber sie ist länger.
27 bis 36 Stunden.
33 bis 43 Stunden.
Ah, das ist länger, als ich dachte.
Auch als ich dachte, ich war auch eher so bei 25 im Mittel. Musste ich aber auch nachlesen. Aber ich glaube, was du so meinst, so diese, ich habe auch mal dieses Grundlegende, geht ein bisschen schneller. Also es ist nicht so, dass alles, was du, deine Cherry-Tomaten werden jetzt wahrscheinlich nicht 43 Stunden brauchen, bis sie verdaut.
Na gut, dann bin ich beruhigt. Das wäre echt lang.
Es kommt halt auch sehr darauf an, was du isst für Nahrung,
ja, wie
die zusammengesetzt ist und so weiter und so fort. Aber lass uns im Mund anfangen. Du hast gerade schon gesagt, man steckt sich was in die Kiemen, in den Mund.
In die Kiemen, wäre auch
cool. Zerkleinert das mit den Zähnen mechanisch. Ja? So, dann kommen wir zum ersten wichtigen Organ, das beteiligt ist. Was haben wir denn noch im Mund?
Die Zunge.
Richtig, ja, auch wichtig.
Speicheldrüsen.
Aber noch, jeder, der in der Vorklinik ist, wird es lieben, Histologie, Speicheldrüsen unterscheiden können.
Glandula, Lacrimalis.
Das ist jetzt Untertränendrüse, wenn ich das richtig verstanden habe. Parotis zum Beispiel ist die Ohrspeicheldrüse.
Submandibularis.
Sublingualis ist die Unterzungenspeicheldrüse.
Und Submandibularis. Die Submandibularis Seromucus wegen SM und SM.
Genau. Ja, aber das sind die drei großen Speicheldrüsen im Mund, die wichtig sind für unsere Verdauung. Was jetzt ein krasser Fakt ist, diese drei Drüsen produzieren so, ich meine, jeder kann jetzt mal überlegen, ihr kennt ja das Wort auch so, das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ne?
Ja.
Diese drei Drüsen produzieren bis zu 1,5 Liter Speichel am Tag.
Das ist echt viel, ne?
Ey, manche Leute trinken keine 1,5 Liter, ne?
Ja, Mann. Stell dir vor, du würdest jedes Mal den ganzen Speichel ausspucken, du würdest voll dehydrieren.
Ja.
Spannend.
Aber krass, also 1,5 Liter
ist schon ordentlich.
Ist nicht ohne. Ja. Und ganz wichtig, diese Drüsen, dieser Speichel ist natürlich dafür da, die Nahrung erstmal so ein bisschen zu vermischen. Ja, aber vor allen Dingen haben wir auch erste Verdauungsenzyme da drin.
Mhm.
die
Amy Lace.
Genau, richtig. Ja. Und dann wird es natürlich weiter verkleinert.
Ja.
Ja? Jetzt wird es interessant. Also wir haben jetzt, die Nahrung ist in dem Moment ja gar nicht mehr fest. Das ist ja so noch so ein Brei. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind jetzt so die, je nachdem, was ihr esst, plus Speichel, irgendwie eine komische Konsistenz. Sollte man nicht ausspucken. Und dann geht's weiter.
kommt nicht so gut an, wenn man
nee, kommt die Essen. Wie geht's weiter?
Ja, dann schlucken wir es runter. Durch einen Mechanismus, der mit der Zunge und dem Pharynx zu tun hat.
Mhm.
Ein Schluckmechanismus. Und dann geht es durch den Ösophagus in euren Magen.
Jetzt spannende Frage. Der Ösophagus ist ja auch Teil des Verdauungssystems, ne? Also wie kriege ich denn den Speisebrei in den Magen? Ist es einfach nur Schwerkraft? Also ist es einfach nur, ich schluck runter und dann
futscht das schon irgendwie? Schöne Frage. Also es gibt zwei Sachen. Ja. Einmal der Speichel, der so ein bisschen wie eine Wasserrutsche wirkt und das Ganze befeuchtet. Auf der anderen Seite der Ösophagus.
Das ist einfach so ein geiles Bild.
Jetzt. Geil. Der Ösophagus ist quasi wie so ein Schlauch aus Muskulatur. Und diese Muskulatur kann sich so kontrahieren, dass sie eben Sachen in eine Richtung befördert. Und genau das macht der Ösophagus, wenn ihr schlucken wollt. Das gibt es echt interessante Bilder, wo Schlucken zum Beispiel im Röntgen oder so aufgenommen wird.
Ja.
So Breischluckmechanismen. Da sieht man richtig, wie so im Ösophagus so eine Welle runtergeht, weil sich nach und nach eben die Muskelanteile da Richtung Magen kontrahieren und dadurch den Speisebrei quasi nach unten befördern.
Ja, genau, ganz richtig.
Also deswegen, Fun Fact, deswegen kann man auch gegen die Schwerkraft schlucken, also im Handstand.
Stimmt, guter Fun Fact.
Gut, ne?
Ja, richtig. Weil es eigentlich Muskelarbeit des Ösophagus ist. Ja.
Und das ist quasi Krafttraining, wenn wir im Handstand essen.
Ja.
Doppelt.
Krafttraining. Boah. Meinst du, dass Leute ihren Ösophagus richtig krass aufpumpen
können? Ich trainiere heute Ösophagus im Gym.
Ich trainiere heute. Boah. Leute, alle von euch, die ungern ins Fitnessstudio gehen und Sport auch nicht mögen, aber gerne essen, können jetzt immer sagen,
ich habe heute Ösophagus trainiert.
Heute ist Ösophagus-Tag.
Ja, ich dachte. Wir suchen euch die besten Ausreden.
Ey, das ist eine perfekte. Da kann niemand, der sich ein bisschen mit Anatomie auskennt, was gegen sagen, ja. Weil alle wissen, dass der Ösophagus halt ein muskulärer Schlauch ist.
Ich find's gut.
Ja. Also, übrigens, der Ösophagus hat 3 physiologische Engstellen.
Ja, das ist richtig.
Ist auch wichtig. Ich meine, jetzt für die Verdauung nicht ganz so relevant, aber wichtig für Erkrankungen des Ösophagus.
Die erste ist die engste.
Ja. Also irgendwie, was man sich überlegen kann, es ist ja, naja, eine ist beim Eingang und eine ist beim Ausgang, wie wahrscheinlich bei jedem Schlauch.
Ja.
So, ne? Und die, weißt du, wo die mittlere ist?
Ja, irgendwo in der Mitte. Gut, ne?
Boah, gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie die heißt.
Ja, ich weiß es gerade auch nicht. Ich müsste das jetzt auch nachgucken. Die mittlere hat eine Engstelle aufgrund der topografischen Nähe zu einem anderen Organ.
Wahrscheinlich dann die Luftröhre oder so.
Ja, ich glaube irgendwo da. Also da ist der Grund. Also klar, ne, oben der Eingang ist klar. Und der Ausgang bzw. der Mageneingang ist auch klar.
Mhm.
Und die Mittelschicht ist, ich weiß, also ich,
pa, die ich pas, glaube, es ist Pastorats. Thorakalis.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich die Luftröhre, aber müsste ich nachgucken. So, auf jeden Fall, es geht dann 25 Zentimeter übrigens lang, ne? Der Ösophagus ungefähr.
Ein ganz schönes Ding.
Haben wir jetzt ja gelernt, um jetzt mal kurz das zu vergleichen. Das
kommt nicht auf die Länge. Ja.
Letzte Woche haben wir immer in der Urologie über die durchschnittliche Länge des männlichen Geschlechtsorgans gesprochen. Habe ich ja euch sogar in der Story mit Maßband gezeigt, nicht bei mir selber, sondern nur am Maßband.
Es war in der Story live ausgemessen für die Community. Ja,
während ich es jetzt gesagt habe, ist mir aufgefallen, das klingt ja ein bisschen komisch. Da habe ich euch in der Story gezeigt. 13,3 Zentimeter, die durchschnittliche erregierte Länge des männlichen Geschlechtsorgans und die Speiseröhre ist doppelt so lang.
Das ist ein wunderschöner Vergleich. Das heißt, zweimal Penislänge ist Ösophagus. Könnt ihr euch so vorstellen.
Ja, ich schwöre, diese Eselsbrücke vergisst niemand, der es einmal gehört hat.
Safe, in der Prüfung aussagen, wie lange ist der Ösophagus? Ungefähr zweimal so lang wie der durchschnittlich erregierte Penis.
Ja, so, und dann sieht der Prüfer nämlich alt aus, weil er nicht sagen, weiß, ja. Wie lang der durchschnittlich erregierte Penis ist, es sei denn, er hört blutig anhängen.
Was er bestimmt macht.
Gehe ich auch von aus. So, jetzt sind wir im Magen angekommen, ne?
Das ist eine schöne Sache da unten.
Das ist wirklich eine schöne Sache. Wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Magenbestandteile ein. Das gibt mir richtige Vorklinik-Vibes.
Ja, Mann, das braucht man nicht hier.
Nee. Aber ungefähr, du kannst ja vielleicht für die Community einmal so grob sagen, was im Magen so mit der Nahrung passiert. Da passiert viele Sachen.
Ja, da passiert viel auf jeden Fall. Also im Magen geht es eigentlich darum, dass weiter die Nahrungsbestandteile zersetzt werden. Da haben wir unter anderem zum Beispiel die Magensäure, die dabei hilft, aber auch diverse Enzyme, die schon im Magen aktiv sind. Und da geht es einfach darum, das, was ihr geschluckt habt, noch ein bisschen weiter zu zersetzen, weil da sollen ja nicht so Riesenbrocken jetzt in den Dünndarm kommen, wo der Hauptpart der Verdauung bzw. Nährstoffaufnahme stattfindet, sondern das soll eben dann schon ganz klein und fein sein, damit euer Darm damit keine Probleme hat.
Richtig. Ganz, ganz interessant ist auch, dass wenn die Nahrung im Magen ankommt, im oberen Bereich noch so eine Aussackung ist, so ein extra Bereich, wo die Nahrung quasi gespeichert werden kann erstmal. Als Reservoir.
Wunderschön.
Ja, boah, das ist Fremdwort wieder. Und da wird sie gespeichert, dann und unten wird halt, wie gesagt, das weiter zerkleinert und durchmischt. Und das Ganze wird natürlich durch verschiedene Drüsen, die wir im Magen haben, oder verschiedene Zellarten, die wir haben, anverdaut. Und jetzt, jeder von euch, der in der Medizin, ich glaube, es ist völlig egal, ob Ausbildung oder Studium, der wird die Sachen schon mal gehört haben, sowas wie Hauptzellen. Nebenzellen, so, ja. Belegzellen.
Die Belegschaft ist sauer, weil den Rest kann ich nicht mehr.
Nee, die Belegschaft ist sauer, ist schon mal ein guter Anfang. Ich kann den Spruch gar nicht, aber ich habe den schon mal gehört. damit merkst du dir schon mal, die Belegzellen machen Magensäure.
Das ist schon mal ein guter Fact.
Und Magensäure haben wir in der Refluxfolge auch schon mal angesprochen. Super wichtig, aber kann halt auch in Problemen machen.
In Maßen wichtig, in Überfluss nichtig.
Ja. Dann haben wir die Hauptzellen. Die machen Pepsinogen.
Und das Ogen bedeutet, dass es eine Vorstufe ist.
Genau, richtig. Eine inaktive Vorstufe sogar. Das heißt, das Ogen kann selber noch nicht verdauen. Genau. Was übrigens im Körper, also könnte man ja zum Beispiel haben wir schon mal über den Pankreas gesprochen?
Nee, tatsächlich nicht, aber war jetzt auch so mein Gedanke, darüber zu
schwenken. Ganz wichtig, da haben wir nämlich ganz viele, da haben wir mehrere Gene und die sind wichtig, weil der Pankreas sich sonst selber verdauen würde, wenn die aktiv wären.
Was zum Beispiel bei einer Pankreatitis aber passieren kann.
Was schlecht ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Wollen wir nicht.
Genau, der Pepsinogen, hast du ja schon gesagt, ist eine inaktive Vorstufe von Pepsin, relativ einfach, man muss einfach das Ogen bei solchen Sachen wegnehmen.
Ja, das ist richtig erfreulich.
Und das wird aber jetzt nicht direkt an der Belegzelle aktiviert, sondern erst durch die Salzsäure, also durch den pH-Wert im Magen. Das heißt, der pH-Wert spaltet das Ogen quasi ab und das war jetzt nicht biochemisch, aber sorgt dafür, dass Pepsin aktiviert wird.
Yes.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und als drittes habe ich ja die Belegzellen, Belegzellen hast du schon angesprochen, die machen noch was. Die machen nicht nur Magensäure.
Wegen B12.
Genau. Was ist denn Dings?
Ich komme gerade nicht drauf. Das
Intrinsic Factor.
Intrinsic Factor, genau.
Und das ist jetzt super wichtig.
Das ist tatsächlich super wichtig, weil das brauchen wir, um Vitamin B12 im Körper aufzunehmen.
Richtig. Und wenn wir ein Problem haben mit Vitamin B12, dann haben wir auch ein Problem mit Zellreifung, denn Vitamin B12 hat mehrere Funktionen. So. Wir brauchen es aber auf jeden Fall für Zellreifung. Und wenn wir nicht genug B12 haben, dann können wir zum Beispiel in eine sogenannte Anämie abrutschen. Ja, weil unsere Blutzellen, die roten Blutkörperchen, also nicht mehr vernünftig gebildet werden können. Und das führt dann einfach dazu, dass wir weniger davon haben und die Sauerstoff und rote Blutkörperchen transportieren ja Sauerstoff. Ja. Und dementsprechend ist der Körper langfristig mit Sauerstoff unterversorgt sein.
Ja, und neurologische Syndrome natürlich auch. Aber, klinischer Funfact, bei einer Magenteilresektion zum Beispiel oder gesamten Magenresektion nach Tumor ist natürlich das Problem, wir können kein B12 mehr so richtig aufnehmen, muss dann substituiert werden.
Yes. Wichtig.
Ja.
Genau. Cobalamin übrigens, ne? Also wenn ihr jetzt Vitamin B12 ist so das Gängige, wenn ihr in der Medizin unterwegs seid, hört ihr vielleicht des Öfteren mal Cobalamin. Wobei, ich glaube auch Ärzte nennen es einfach B12.
Ja, Ärzte machen sich es eigentlich auch gern mal einfach.
Es ist einfach, eigentlich nur in Prüfungen steht hier irgendwo Cobalamin.
Ja, zum Verwirren.
Ja, wie immer halt, ne? Jetzt haben wir aber schon darüber gesprochen, dass die Magensäure doch durchaus aggressiv sein kann. Und jeder, der mal Refluxprobleme hatte, weiß, dass das stimmt. die Nebenzellen hast du auch angesprochen. Die schützen unseren Magen eigentlich, indem die einen Schleim Mucus produzieren, der Mucine.
Mucus ist Schleim.
Ja,
für die Mucosa.
Der die Magenwand schützt.
Ja, weil wir wollen ja nicht, dass die Magensäure jetzt unsere Magenwand oder unsere Magenzellen angreifen. Deswegen haben wir da so eine kleine flutschige Schleimschicht, die jetzt alles schützt. Natürlich auch wieder das Problem, wenn wir zu viel Magensäure und zu wenig Schleim haben, auch nicht so gut. Oder wenn wir Schäden haben, wo dann kein Schleim drüber ist und dann zum Beispiel Ulkusbildung, auch nicht so gut, weil dann das Salz wird so Öl ins Feuer gießen und das wollen wir alles nicht. Deswegen, schützt eure Nebenzellen.
Schützt eure Nebenzellen. Ich weiß gerade aktiv nicht, wie man Nebenzellen schützen kann, aber tut das.
Ich auch nicht.
Ja, dann geht's vom Magen weiter in den Darm.
Das ist schön. In den Dünndarm. Genau genommen.
Lass uns einmal kurz den Darm anatomisch mir fällt das Wort nicht ein.
Auf Schlüssel. Nee.
Danke, Aufschlüssel. Ja. Weil der Darm ja doch durchaus aus mehreren Unterteilungen besteht, die relevant sind irgendwo. Ne?
In der Tat, ja. Also Darm, habt ihr sicher mal gehört, der Dünndarm und der Dickdarm.
Genau, das ist so die grobe Einteilung, ne?
Ja, habe ich übrigens früher immer verwechselt, also bevor ich Medizin studiert habe. Ich dachte mir so, warum kommt denn der Dünndarm zuerst? Am Anfang ist doch alles dick und die ganze Speise ist doch dick, also kommt doch erst der Dickdarm. War aber ein Denkfehler.
Das ist ein Denkfehler. Aber ich verstehe, wie du auf den Namen kommst. Also ne, theoretisch, wenn man so von Verdauungsanfang bis Verdauungsende geht, macht dünn und dann dick mehr Sinn. Aber es ist genau andersrum.
Ja, verwirrend. Ja.
Aber jeder von euch kennt diese krassen Fun-Facts. Ne? Wenn man den Darm jetzt komplett rausholen würde und ihn aufschneiden würde, wäre die Oberfläche, der Darm ist sehr stark aufgefaltet. Warum? Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, auf jeden Fall. Wenn man diese ganzen Falten im Darm glatt streichen würde und die Oberfläche dann aufschneiden würde, dann wäre der Darm ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Manche Leute schreiben auch wie ein Fußballplatz. Auf jeden Fall sehr, sehr groß.
Ja, wenn ihr schon mal Tennis gespielt habt und da hin und her laufen musst, dann wisst ihr, das kann anstrengend werden.
Ja, aber ist natürlich super komprimiert, weil jeder, der von euch jetzt irgendwie an sich runterguckt und fragt, wie da ein Tennisplatz reinpasst, würde mich auch erstmal kurz irritieren.
Ist schon gut zusammengefaltet, ja, auf jeden Fall.
Ja, und wenn wir schon dabei sind, jetzt kann man weiter Facts zum Darm rausballern. Der Darm ist tatsächlich, das ist jetzt wirklich ein kurioser Fakt, den ich auch am Anfang nicht geglaubt habe, aber der Darm ist quasi das zweite Gehirn des Menschen.
Ja, das ist crazy.
Der Darm hat mehr Nervenzellen als unser Gehirn. Und bei Nervenzelle denkt jeder direkt ans Gehirn.
Ja.
So.
Ein vergessenes Organ quasi.
Ja, aber es ist ja wirklich so.
So wie in unserem Podcast.
Ja, also das Organ mit den meisten Gehirnzellen, mit den meisten Nervenzellen, haben wir einfach mal kurz ignoriert. Aber der Darm hat noch viel mehr Oberfläche, ne, als das Gehirn.
Ja.
Haben wir ja gerade schon besprochen.
Richtig. Warum hat denn der Darm so viel Oberfläche? Beziehungsweise was bringt diese Faltung eigentlich? Warum macht das der Körper?
Naja, weil wir so eine größere Oberfläche zur Aufnahme der Nährstoffe zum Beispiel haben. Ja, das ist halt dadurch, dass wir viel Oberfläche haben, haben wir auch viel Möglichkeit zur Resorption.
Ja. Ich glaube, ich erinnere mich noch an meinen Bio-Leistungskurs, da hatten wir das an den Mitochondrien und da war die richtige Antwort das Prinzip der Oberflächenvergrößerung.
Ja, aber es ist ja, also diese Zotten und Krypten, die haben einfach keinen anderen Grund außer Oberflächenvergrößerung. Yes. So. Und das ist ja auch super clever vom Körper, weil ich meine, jetzt mal for real, wie genial ist unser Körper denn bitte, dass er es schafft, etwas, das, wenn wir es aufschneiden würden, so groß wie ein Tennisplatz ist, in einen viel kleineren Bereich zu quetschen.
Ja, Mann, das ist schon crazy. Vor allem, wenn es nicht so wäre, wenn es halt einfach so ein glatter Schlauch wäre, wie wenig Nährstoffe würden wir bitte aufnehmen? Also,
ja, überleg mal, wie viel wir dann essen müssten, um diese Nährstoffe aufnehmen zu können.
Ja, das ist... Ja, Leute, ihr seht, wir sind sehr fasziniert von unserem eigenen Körper hier.
Es ist so ein bisschen wie das Was ist was, unser Körper, der Darmbuch gerade.
So, Dünndarm. Wollten wir noch aufteilen in die Unterstationen.
Genau. Also, wenn vom Magen, also wenn wir vom Magen rausgehen, vom Magen raus, geht's wohin als nächstes?
In den 12 Fingerdarm, beziehungsweise auch Duodenum.
Genau, Duodenum wäre jetzt der Fachbegriff. Ein 12 Fingerdarm ist so der erste Abschnitt unseres Darms.
Was passiert da?
Das ist eine gute Frage.
Neutralisation der Magensäure. Und wir haben da ja so ein paar Eingänge von Schläuchen aus der Seite. Was kommt denn darüber rein?
Jetzt wird es interessant, denn im Duodenum haben wir natürlich den Eingang von zwei wichtigen Organsystemen, die Papilla Fateri ist es, glaube ich, am Ende, wo die zusammenkommen. Und zwar einmal die Pankreasausführungsgänge oder der Pankreasausführungsgang und der Gallen. Blasenausführungsgang, der Gallenausführungsgang.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die deutschen Begriffe offiziell heißen, aber die münden auf jeden Fall ins Duodenum und geben halt dementsprechend die Sekrete ab, die da produziert werden. Gallenflüssigkeit kommt zusammen mit Pankreasenzymen.
Ja.
So. Pankreasenzyme sind wichtig. Warum? Pankreasenzyme sind eigentlich, wenn wir mal das grob sehen, unsere Verdauungsenzyme. Ne? Also der Pankreas oder Bauchspeicheldrüse hat zwei verschiedene Aufgaben im Körper. Einmal eine endokrine Aufgabe, das ist eine hormonproduzierende Aufgabe. Das steuert unseren kompletten Zuckerstoffwechsel mit Glucose und Insulin. Da wollen wir jetzt aber heute nicht drauf eingehen. Mit Glucagon und Insulin. Und dann noch eine exokrine Funktion. Und der exokrine Pankreas ist quasi der Pankreas, der Verdauungsenzyme bereitstellt. So. Zum Beispiel die Pankreaslipase. Das ist ein klassisches Verdauungsenzym, das aus dem Pankreas kommt.
Und Lipase, könnt ihr euch vorstellen, hat was mit Fett zu tun. Dann gibt es noch Proteasen, Peptidasen hat dann was mit Protein zu tun, beziehungsweise Peptiden, Amylase für den Zucker und dann noch weitere kleinere Bestandteile.
Genau.
Heißt Pankreas super wichtig, um den vorverdauten Nahrungsbestandteil die wir halt im Mund und im Darm schon mal, im Magen schon mal anverdaut haben, weiter aufzuteilen in die kleinsten Untereinheiten, damit die eben vom Körper aufgenommen werden können.
Damit die vom Körper aufgenommen werden können, richtig. Aber auch Fun Fact, der 12-Finger-Darm, das Duodenum, ist der kürzeste Anteil. Ich glaube, es ist doch der kürzeste Anteil des Dünndarms.
Ich glaube, deswegen heißt es auch so. Weil er, glaube ich, so lang ist.
Weil er 12 Finger lang ist.
12 Finger breit.
Stimmt, breit nicht, ja, richtig. 30 Zentimeter lang. Und der gesamte Dünndarm ist ungefähr 5 bis 6 Meter lang. Also jetzt könnt ihr mal überlegen, 30 Zentimeter und 5 Meter ist ein Unterschied.
Kleines Stück, aber große Aufgabe. So.
Ja, richtig, weil eine Verdauungsdrüse haben wir übrigens, haben wir gerade vergessen, Leber ist auch noch eine Verdauungsdrüse irgendwo. Ne?
Ja, also zähle ich dazu, die Gallenblase,
ja,
okay, ist ja,
ja
nur
ein Reservoir. Ja, die bildet ja. Ich habe jetzt nur Gallenblase gesagt, aber Gallenblase ist nichts anderes als ein Speicherreservoir, ja, der Galle.
Also es geht um den Gallensaft.
Das ist eine Frage, die ich mir jedes Mal stelle. Ist die Gallenblase ein Organ?
Ist ein Hohlorgan.
Ja, aber sie hat eigentlich keine eigene Funktion außer Abgabe, ne, und Speicherung.
Müssen Organe eine Funktion haben?
Weiß ich
ist
nicht.
Ja, eine Funktion, die Speicherung.
Ja, okay. Aber ich finde irgendwie, ja, also man lernt es ja auch als eigenes Organ, aber irgendwie
kannst
du ja auch ohne Gallenblase relativ problemlos leben, ja, mittlerweile.
Stimmt. Ja.
Die nimmt man auch relativ, also in Anführungsstrichen, schnell raus, ja, im Vergleich zu früher.
Ja, das stimmt. Wofür gibt es denn die Galle überhaupt?
Das ist jetzt eine interessante Frage. Die Galle, haben wir gerade gesagt, wird von den Leberzellen gebildet, die Gallenflüssigkeit, ja, dann in der Gallenblase gespeichert und gesammelt und dann bei Mahlzeit ausgeschüttet. Also die reagiert dieses Ausschütten reagiert, glaube ich, wirklich auf, ich weiß gar nicht, was der adäquate Reiz ist, ob es Mageninhalt, also Verdauung im Mund schon ist oder erst im Magen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Gallensäuren oder Galle ist halt super wichtig für Fettverdauung. Mm,
Cholesterin, Fett.
Genau, wenn wir jetzt mal kurz gucken, woraus besteht so die Galle. Also erstmal ein Liter am Tag wird hier gebildet, ungefähr 0,5 bis 1 Liter.
Das ist auch viel, ne?
Ähnlich wie die Speichel, kann man sich merken, ähnlich so wie die Speichelproduktion, ne?
Ja.
Der Großteil ist halt einfach nur Wasser. Plus halt Gallensäure. Und Gallensäure ist wichtig für die Fettverdauung. Da haben wir da noch Cholesterin mit drin, Enzyme. Ja, all sowas. Generell Gallenflüssigkeit ist gelblich, grünlich. Also so wirklich, wie man sich das wahrscheinlich im ersten Moment vorstellen würde.
Wie wenn ihr auf leeren Magen abbrecht. Wir bringen gute Beispiele heute.
Wir sind richtig gut unterwegs. Ja, nee, aber Gallen, das ist ja auch wieder ein Irrglaube, ne? Wenn man die Galle rausnimmt, die Gallenblase, dann produziert der Körper trotzdem weiter Gallenflüssigkeit.
Ja.
Weil das macht ja die Leber, das macht nicht die Gallenblase.
Richtig.
Nur, die wird dann halt direkt, ihr könnt euch vorstellen, wenn da kein Zwischenspeicherorgan mehr ist, dann wird die einfach produziert und geht direkt durch in den Dünndarm.
Ja.
Und bei uns mit Gallenblase, ich glaube, du hast auch noch eine, oder?
Ich wurde noch nicht an der Gallenblase operiert, ja.
Sehr gut, dann haben wir noch beide eine Gallenblase. Ist es halt so, dass die Gallenflüssigkeit immer nur auf bestimmte Reize hin in den Dünndarm ausgeschüttet wird. Nämlich dann, wenn was zum Verdauen ankommen könnte.
Das heißt, wenn wir was schlucken.
Ja, dafür ist es ja auch da.
Ja, also, es ist schon sinnvoll, das nicht alles rauszuballern, obwohl wir gar nichts essen.
Macht ja durchaus schon Sinn. Und das Kuriose ist, der Hauptteil der Fettverdauung findet jetzt tatsächlich auch im Dünndarm statt, ne?
Ja.
Wir haben unter anderem, also wenn wir das mal kurz ganz medizinisch aufschlüsseln wollen, gibt es das Hormon Cholezystokinin heißt es, glaube ich. Ja. Das von der Dünndarmwand freigesetzt wird. Und dieses Hormon
Eck ist, glaube ich, eher die Entfernung der Gallenblase.
Ja, Cholezystokinin heißt es. So, Cholezystokinin.
Lassen wir es.
Können wir die Folge bitte Cholezystokinin nennen? So, jetzt müsste es richtig sein. Cholezystokinin, ja. Und das regt den Pankreas und die Gallenblase an. Quasi.
Hm.
Also der Dünndarm regt die beiden an, das ist abzusondern. Und dann werden halt Lipasen vom Pankreas abgegeben, die Fette spalten, und die Gallensäure, die Fette verdauen quasi. Ja, und dann deswegen Dünndarm super wichtig für Fettverdauung.
Ja, beziehungsweise Fettaufnahmen. Die Gallensäure brauchen wir auch, um die Fette zum Beispiel zu binden teilweise und sie dann mit dem Darm wieder aufzunehmen. Das heißt, das ist eher so häufig auch so ein Kreislauf. Das heißt, nicht alles, was wir dann da ausschütten aus der Galle, geht dann auch in den Stuhl rein, sondern wird teilweise auch wieder aufgenommen und ist quasi so ein Kreislauf, mit dem man dann Nahrungsbestandteile aufnimmt.
Richtig. Sehr gut. Lass uns mal kurz weiter durch den Dünndarm gehen.
Ja, gerne.
Was kommt als nächstes nach dem Duodenum?
Das Jejunum.
Richtig. Jejunum oder auf Deutsch? Leerdarm.
Leerdarm war es.
Ja. Leerdarm, richtig komischer. Richtig,
ja, warum komischer Leerdarm?
Macht den Großteil der Länge des Dünndarms aus ungefähr.
Und,
ne, das
Jejunum. Und da passiert nichts, also es ist einfach leer.
Ja, hier entsteht auch so ein bisschen Nahrungsresorption weiterhin, also Nährstoffresorption und viel Wasser, Wasserresorption auch weiterhin. Aber auch Transport weiter in den nächsten Teil. Das Ileum.
Yes.
Ileum heißt Krummdarm, auch ein ganz komisches Wort hier wieder.
Ich glaube, das ist wegen der Form.
Ja, aber also ich finde, Leerdarm ist das Komischste von allen.
Das ist wirklich komisch, kann ich nicht nachvollziehen.
Genau. Ileum, Krummdarm. Was ist ein Ileum, Richard?
Ein Ileum?
Ja.
Ja, der Krummdarm.
Ja, aber was kann das?
Ist es nicht Vitamin B12-Aufnahme?
Ja, ich meine, unter anderem im Ileum wird letztendlich, im terminalen Ileum sogar,
ja, also
im letzten Bereich des Ileums, wird das Vitamin B12 zusammen mit dem Intrinsic Factor, den haben wir ja gerade schon kennengelernt, aufgenommen.
Fun Fact, ohne Ileum habt ihr auch ein Problem.
Ja.
Dann bringt euch also auch nichts in den Intrinsic Factor.
Magenteilresektion oder Ileum raus, beides schlecht für Aufnahme von Vitamin B12.
Sollte man beides am besten drin lassen.
Ja. Dann haben wir auch, im Ileum haben wir auch den Meckelschen Divertikel.
Aber nicht immer, ne?
Nee, 2% der Menschen haben es. Ja,
kann dann Zufallsbefund sein und manchmal Schmerzen machen, weil
richtig,
das so ein, ja, da sind, glaube ich, Magenzellen drin oder so, die dann Magensäure,
genau,
produzieren. Ne?
Ist tatsächlich einfach nur ein embryonales Überbleibsel. Davon haben wir, so ein paar haben wir davon im Körper, von diesen embryonalen
Überbleibseln. Haben wir Embryo so gut gelernt.
Auf jeden Fall ist es eigentlich so ein Durchgang, so ein Dottergang, der Darm, vom Darm direkt zum Nabel führte beim Embryo. Und ja, manche Leute haben es halt noch, bei manchen ist es dann vollkommen weg. Es ist ungefähr eine Ausstülpung im Ilium, also eine Ausstülpung, und die fingerförmig ist, so kann man sich das vorstellen. Und die macht halt klinische Probleme.
Die Vertikel.
Die kann auch bluten, ne?
Kann auch bluten, genau, kann symptomatisch sein.
Kann auch komplett asymptomatisch sein.
Ja, manchmal macht das auch so Blinddarm-Symptome, dann guckt man rein, denkt so, hä, Blinddarm unauffällig, und dann guckt man weiter und sieht so, ah ja, da ist ein Divertikel.
Richtig. Wir haben ja gerade auch schon über das terminale Ilium gesprochen, also über das, wo das Vitamin B12 aufgenommen wird. Mhm. Kann aber auch, also es kann natürlich durch eine Entfernung nicht mehr aufgenommen worden sein, weil man irgendwie eine Darm, nach Tumor geschehen oder so, eine Darmresektion bekommen hat. Aber man kann, es gibt auch Entzündungen in dem Bereich. Also wenn ihr eine Entzündung im Ilium habt, ne, oder bestimmte Medikamente nimmt, die da angreifen, dann kann es auch sein, dass ihr keine Vitamin B12 mehr aufnehmen könnt.
Bei einer Backwash-Ileitis, bei Colitis ulcerosa zum Beispiel.
Ja. Also da habt ihr noch ein Ilium und trotzdem kann man kein Vitamin B12 mehr aufnehmen.
Gibt schon viele Probleme mit dem B12.
Ja, gibt auch viele Probleme mit dem ganzen Bereich, aber ja, der Verdauungsbereich ist halt auch riesig, wenn wir mal.
Verdauung ist riesig, ja.
Verdauung ist riesig.
Weiter geht's, durch die Bauchhinklappe.
Wo landen wir denn dann?
Wo landen wir dann? Im Zäkum.
Im Zäkum. Was ist dieses Zäkum?
Blinddarm auf gut Deutsch, häufig verwechselt mit dem Appendix, Blinddarmfortsatz.
Boah, lass uns bitte damit aufräumen. So. Damit die ganze Community muss wissen, dass eine Blinddarmentzündung keine Entzündung des Blinddarms ist. Gut. Meistens.
Ja, genau. Also teilweise kann es auch entzündet sein, aber die Ursache ist dann eher dahingehend, dass eben der Appendix, also der Wurmfortsatz vom Blinddarm, das ist so ein kleines Zipfelchen, wo ganz viele Immunzellen drin sind. Und da können manchmal Kotsteine und so drin sein. Und das kann sich dann entzünden, wenn die da feststecken. Und das ist dann also klassisch die sogenannte Blinddarmentzündung, aber eigentlich ist nur der Wurmfortsatz meistens entzündet, je nachdem, wie groß das Ausmaß ist. Und wenn man es operiert, dann wird auch meist nur der Wurmfortsatz, also dieses kleine Schwänzchen, entfernt.
Genau, jetzt, also ich habe es ein bisschen drastisch gesagt, der normale Blinddarm kann durchaus auch mal entzündet sein, das Zäkum, aber meistens ist es halt der Wurmfortsatz.
Übrigens ein Immunorgan.
Genau, und der Wurmfortsatz jetzt auch ganz, der liegt nicht bei jedem Menschen gleich, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, wie hast du es gerade als Zipfel oder wie hast du es gerade beschrieben?
Würmchen,
ja. Also es ist quasi etwas, was dranhängt, ja, ne? wenn wir es mal so sagen. Und das kann in verschiedenen Winkeln am Blinddarm hängen.
Ja.
So. Also es kann bei manchen Menschen anders hängen als bei anderen. Was übrigens ein Grund dafür ist, warum wir bestimmte, das wissen jetzt die Leute von euch, die auch in der Klinik arbeiten, auf Station oder die jetzt auch selber Medizin studieren vielleicht, es gibt bestimmte Blinddarm-Appendix-Zeichen, ja, also Zeichen, wo man klinisch beim Patienten testen kann, ob er vielleicht eine Entzündung des Appendix hat. Und je nachdem, wie er liegt, können manche Zeichen halt eher positiv sein und andere nicht. Das geht jetzt zu tief hier rein, aber einfach merken, nicht bei jedem von uns liegt das Würmchen, wie ich das genannt habe, gleich.
Einfach, ich finde das süß formuliert. Ja, vor allem bei Schwangeren, ne? Wenn ihr da eine riesen Raumforderung habt, intrauterin,
ja,
dann kann es natürlich sein, dass Darmabschnitte nach oben verschoben werden und dadurch kann natürlich auch der Blinddarm irgendwie oben bei der Leber auf einmal sein. No joke. Und dann kann man auch da oben Schmerzen haben zum Beispiel.
Da wird alles verschoben.
Geht alles auf einmal.
Ja, da wird auf jeden Fall alles verschoben. So, genau, richtig. Also das Zäkum ist so der Anfang unseres Dickdarms.
Ja.
Und dann geht es eigentlich los mit dem aufsteigenden Kolon, dem Querkolon, dem absteigenden Kolon. Das sind die deutschen Bezeichnungen jetzt.
Das Sigmoid.
Genau, richtig. Extra gewählt. Dann das Sigmoid und dann der Mastdarm und dann der Anus. Und dann ist dann die Verdauung auch schon wieder zu Ende.
Ja, dann sind wir schon am Ende.
Dann sind wir am Ende. Aber trotzdem müssen wir, wir rasen jetzt doch nicht so schnell hier durch.
Nee, macht das Essen nämlich auch nicht, weil dann wäre doof.
Dann wäre richtig doof, ja, richtig.
Das ist nämlich dann,
was ist denn so die wesentlich, also das sind jetzt, also ihr müsst euch vorstellen, der der liegt dann, liegt wie so ein Fenster um den Dünndarm rum. Das habt ihr
bestimmt schon mal gesehen. Wie ein Rahmen ums Fenster.
Ja, wie ein Rahmen, genau. Ja. Wie ein Rahmen und in der Mitte sind die Dünndarmschlingen.
Ja.
So. Und lustigerweise geht die Nahrung erst nach oben, dann quer.
Ja, absolut wild.
Dann nach unten, dann nochmal ein Stück quer und dann erst raus.
Das ist vorhin noch den Körper gelobt, jetzt fragen wir uns, was ist los mit dir?
Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Hast du dich, ich habe mich in der Vorklinik gefragt, als ich das lernen musste, ne? Was ist denn bitte der Evolutionsvorteil, das so anzu... Also klar, natürlich, du hast mehr, wieder mehr Darm, ne? Wenn du es wie so einen Rahmen machst, hast du mehr Fläche, logischerweise, mehr Länge, ja? Hm. Aber trotzdem ist es einfach kurios.
Bild auf jeden Fall, keine Ahnung.
Wofür ist es da, der ganze Dickdarm, grob gesagt?
Ja, also angenommen, ihr habt keinen Dickdarm mehr, dann müsst ihr auf jeden Fall ziemlich häufig aufs Klo, weil der Dickdarm das Wasser aus dem ganzen Darminhalt entzieht und ohne Dickdarm habt ihr ganz viel Durchfall, das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir nicht, richtig. Das ist, glaube ich, auch die Hauptaufgabe, ne? Das Eindicken des
Stuhls.
Ja, mittlerweile müssen wir von Stuhl reden, tatsächlich. Ja, also, wir haben ja am Anfang so von Magenbeil geredet, mittlerweile das Stuhl, das Eindicken und das Entziehen des Wassers.
Ja.
Genau. Und der Dickdarm kann bestimmte Elektrolyte aufnehmen, wie Natrium, Kalium und Chloridion und reguliert unseren ganzen Elektrolytehaushalt damit auch. Das heißt, habt ihr keinen Dickdarm mehr, kann es auch sein, dass der Elektrolytehaushalt ein bisschen gestört ist.
Ja, einfach alles wichtig im Darm. Und ist natürlich wichtig, den ganzen, wegen Stuhlgang und so, ne? Wenn es wieder raus muss, ist der Darm natürlich auch wichtig, vor allem Mastdarm, wo dann häufig dann alles gespeichert wird und dann merkt ihr, oh, das Schokoauto hupt schon wieder. Ich muss langsam.
Boah, die Folge können wir nicht so nennen.
Das Schokoauto. Wenn das Schokoauto wieder hupt.
Nee. Ich bin für Clickbait, aber da kann ich mich nicht zu durchfinden. Das können wir ausnahmsweise mal nicht machen.
Sorry. Den
kannte ich auch noch
gar nicht. Leute, ich hab's versucht, tut mir leid.
Den kannte ich noch nicht.
Ja, ist ein guter.
Der ist wirklich gut. Ja. Ja, um jetzt mal kurz wieder zurück zum seriösen Teil zu kommen.
Aha.
Jeder kennt den Begriff Darmbakterien und ihr wisst vielleicht, dass wir ganz viele Bakterien im Darm haben, super viele Bakterien.
Mhm.
Wie viele Millionen weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall sehr viele. Und die sind wichtig für uns, denn die Darmflora lebt mit uns, also die Bakterien leben in Symbiose mit uns.
Ja.
Ist nicht so, dass uns die jetzt, dass wir jetzt permanent irgendwie angegriffen werden von diesen Bakterien. Und jetzt kommt ein kurioser Fakt, das haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Habe ich auch schon mal eingelesen, aber dann auch wieder aufgehört.
War doch nicht so deins.
Ja, das war also dann sehr tief in die Tief, also sehr deep geworden ist, habe ich mich dann nicht mehr damit beschäftigt. Aber die Darmflora kann durchaus entscheiden, wie sich unser Gewicht verhält.
Mhm.
Das ist jetzt interessant.
Das ist super spannend.
Weil da geht es jetzt, normalerweise sagt man ja immer, und das stimmt auch, und das stimmt auch für jeden Menschen, ja, abnehmen und zunehmen ist eigentlich nur Physik. Isst du mehr Kalorien, als du verbrauchst, nimmst du zu, isst du weniger, nimmst du ab.
Mhm.
Jeder, der das in Frage stellt, der wird lügen. So, das stimmt erstmal. Aber es gibt natürlich auch so Feinheiten noch. Und wir haben verschiedene Spezies an Darm. Also die Darmbakterien sind nicht bei jedem Menschen gleich zusammengesetzt.
Ist nicht gleich,
ich glaub, es gibt 500 verschiedene Arten, die im Darm sich irgendwie zusammentummeln und die sind dann in so Überarten noch aufgeschlüsselt. Und es gibt bestimmte Bakterienarten, die ein Kohlenhydrat, wenn wir uns das einmal kurz so zu Gemüte führen, so verwerten, als wären es 1,5 Kohlenhydrate. Also die einfach Kohlenhydrate super effektiv verwerten können und da mehr Energie rausziehen können als andere.
Mhm.
Und es gibt welche, die das mit Proteinen machen, die Proteine viel effektiver verwerten können als bei anderen Menschen. Und je nachdem, welche ihr davon vermehrt habt, also idealerweise, also das Beste, was man haben kann, ist ein vielfältiges Spektrum an Darmbakterien.
Ja.
Ne, das ist ganz wichtig. Also wir wollen nicht nur eine Art haben oder die andere, wir wollen möglichst eine hohe Diversität an Bakterien haben.
Right.
Weil alles irgendwie abgedeckt ist dann. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie 80% der, ich weiß nicht mehr, wie diese Überart heißt, der Kohlenhydrat besser verdauenden Bakterien habt, dann kann es sein, dass ihr auch aus euren 2800 Kalorien 2900 Kalorien machen könnt. So. Einfach nur, weil die effektiver arbeiten als andere. Da geht's um Feinheiten, aber es kann relevant sein.
Das ist interessant. Man hat zum Thema Darmbakterien und Gewicht auch mal eine Untersuchung gemacht. Und da wurde tatsächlich festgestellt, dass wenn man jetzt den Stuhl, der ja reich an Darmbakterien ist, von schlanken Patienten auf übergewichtige Patienten überträgt, das heißt, bei denen in den Darm quasi diesen Stuhl einführt, dadurch bekommen sie eben diese Bakterienfluchen, dass diese Patienten dann abgenommen haben. Das heißt, da ist eine direkte Korrelation zwischen der Darmflora und dem Gewicht der Patienten. Und gleiches geht auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn von den übergewichtigen Patienten jetzt die Darmbakterien übertragen wurden, dann haben auf einmal die schlanken Patienten deutlich schneller oder sehr stark an Gewicht zugenommen, einfach weil die Darmflora anders ist, was ich echt super interessant finde.
Ja, das unterstützt ja das, was ich gerade gesagt habe, auch nochmal voll, weil da seht ihr, dass durchaus die Bakterien gewichtsrelevant sind oder sein können. Ich würde jetzt, es gibt so Sachen, man kann seine Darmflora sanieren lassen, also man kann so eine Darmsanierung machen und kann damit das Mikrobiom, also die Zusammensetzung, verändern.
Ja.
Aber das ist nicht ganz so ohne und auch nicht so einfach.
Sollte man auf jeden Fall mit Experten machen.
Ja, und das muss man auch wirklich wollen, da muss man sich wirklich hinterklären und das sollte man nicht halbherzig machen. Aber also es gibt mittlerweile einige Unternehmen, die euer Mikrobiom testen, ne? Also die aufgrund von einer Stuhlprobe ist so ein Trend, euch sagen, wie eure Darmflora zusammengesetzt ist und euch dann auch Ernährungsempfehlungen abgeben, darauf basierend.
Ja. Und Supplements zusammenstellen und sowas.
Genau. Finde ich durchaus interessant, aber ich glaube, das geht fast schon in die Too-Much-Richtung.
Ja.
Also ich habe das tatsächlich machen lassen bei mir.
War too much, oder?
War interessant. Also das war eine im Zusammenhang einer Kooperation, die ich hatte. Ach, hier, ihr erinnert euch, vielleicht haben wir auch eine Folge, ich glaube, haben wir, ja doch, das war schon im Podcast. Ich hatte ja einen Blutzuckersensor 2 Wochen lang am Arm.
Ja.
Und das Unternehmen hat das halt gleichzeitig auch noch gemacht, hat mir dann einen Report geschickt und danach habe ich mich halt damit beschäftigt. Super interessant, aber da ich jetzt nicht vorhatte, eine Darmsanierung zum Beispiel zu machen, ist das Ergebnis auch nicht wirklich aussagekräftig für mich.
Ja, ist nice to know, aber...
Ja, nice to know, aber es hat jetzt nicht irgendwie genau das wollte ich sagen, es ist nice to know, aber es hat bis jetzt mein Leben nicht, oder meine Lebensgewohnheiten nicht verändert.
Ja, verstehe. So.
Lernt man im Studium so detailliert, wie Sie mir das geschickt haben, lernt man es auch nicht im Studium übrigens.
Nee, das sind schon auch Richtung sehr spezielles Wissen.
Und das ist halt crazy, also das ist halt so schade, weil das ist ja irgendwo auch wieder Prävention, ne?
Ja, was ja im Studium, wie wir wissen, leider manchmal ein bisschen kürzer ausfällt.
Ja, definitiv. Aber da haben wir uns schon auf Druck genug
gemacht. Jetzt nicht aufregen.
Anderer kurioser Fakt zu Darm oder zu Verdauung und zur Darmflora, ne? Kennst du Serotonin?
Ich kenne Serotonin, ja.
Hast du schon mal mitgekriegt, ne? Hast du in Biochemie auch ganz genau gelernt, wie das gebildet wird wahrscheinlich?
Ja, hab ich schon mal von gehört.
Ja. Und weißt du, dass 95% von unserem Serotonin aus dem Darm kommt?
Ja, deswegen gibt es auch eine sehr enge Korrelation zwischen der Darmgesundheit und der mentalen Gesundheit und auch zu Depressionen. Aber ich glaube, das würde diese Folge sprengen.
Wir sind ja jetzt schon voll in Redestimmung zum Darm. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema diese Folge schon springt.
Ja.
Lass uns bitte nicht über Depressionen
sprechen. Ja, aber ich liebe das Thema Darm, Darmflora, Serotonin und Mikrobiom und so. Die Gut-Brain-Connection ist ja auch jetzt in den letzten Jahren total in der Forschung durchgedreht, dass da halt direkte Zusammenhänge zwischen eurem Mental State, also eurer Stimmung im Alltag, eurem Bewusstsein gibt und eurem Darm und eurer Darmgesundheit und wie einzelne Lebensmittel oder Lebensmittelbestandteile das eben beeinflussen können. Finde ich super spannend und ich glaube, da sollte ich mal wieder mich ein bisschen reinlesen, weil ich weiß nicht, ich liebe sowas ja. Das ist was ich richtig feiere. So. Weil das ist halt direkt auf die Ernährung bezogen, auf den Darm und auf das Gehirn. Also quasi genau die Sachen, die mich sehr stark interessieren.
Ja, und ihr habt jetzt vielleicht gehört, ich habe gerade getippt, weil ich habe gerade bei Amazon, ich wollte nachgucken, eins der bestverkauften Medizinbücher, die es gibt, ist Darm mit Charme.
Ja, das ist krass am Abgehen gegangen.
Hat bestimmt jeder schon mal in der Buchhandlung irgendwo liegen gesehen. Ich habe es nicht gelesen bis jetzt.
Ja.
Ich glaube, ich kaufe mir das einfach jetzt in dem Moment. Also jetzt.
Ja, jetzt gerade. Ich habe es gelesen vor...
Das ist jetzt ein Live-Kauf in den Einkaufswagen. So.
Da kommt doch direkt die Feuerwehr.
Hä? Ich habe Achso, ich habe noch was anderes, wäre es mir gerade, hey, 67 Euro, das kann gar nicht
sein. Gutes Buch.
Nee, ich habe noch mehrere Sachen im Einkaufswagen, sehe ich hier. Ja, ups. Ja, deswegen, super, super spannendes Thema. Und auch für eine Podcast-Frage, also selbst das Thema nur Verdauung und so ein bisschen über Darmreden ist für eine Folge fast schon zu viel.
Ja, ich meine, wir sind ja jetzt schon von Thema zu Thema gesprungen, weil wir könnten allein über den Speichel, glaube ich, eine Folge machen. Also das ist crazy.
Ja, allein über den Speichel kann man gefühlt eine Folge machen, richtig. Aber vor allem diese ganzen Zusatzfacts zum Darm sind auch richtig, richtig interessant. Also Serotonin, um nochmal kurz darauf zurückzugehen, es stimmt wirklich, dass unser Glück so ein bisschen auch im Darm liegt, ne? Wenn man das so mal sagen möchte. Wenn wir uns angucken, wo kommt Serotonin her, für Serotonin brauchen wir Tryptophan.
Hm.
Tryptophan ist eine Aminosäure. Oder? Ist es eine Aminosäure?
Ja.
Ich glaube, ja. Aber es gibt tryptophanreiche Lebensmittel. Nüsse und Bananen. Und Nüsse und Bananen können dementsprechend... Boah, hier ist...
Was ist denn los wieder in Bochum? Er brennt schon wieder bei euch.
Wir machen hier ganz entspannte Folge zum Thema Darm, während draußen die Welt...
Draußen geht die Welt unter und wir kriegen nichts davon mit.
Weil wir über Darm reden. Und über Glück gerade. Ganz passend. Oder nicht ganz so passend. Und Nüsse und Bananen haben relativ viel Tryptophan. Und Tryptophan wird weiter zu Serotonin verstoffwechselt. Das heißt, ja, nach der Folge erstmal ein Kilo Nüsse reinhauen und ein Kilo Bananen und dann geht es euch gut.
Dann seid ihr happy.
Ja, dann seid ihr happy. Schon wieder einer der kuriosen oder der interessanten Facts. Und jetzt müssen wir eine Sache noch ansprechen, was Darm angeht. Der Darm ist unser wichtigstes Immunsystemorgan.
Ja, aber es also, this is right.
Warum ist das so?
Because we have many immune cells in the darm. And it's the first barrier that we have when we eat or do something in our mouth.
Genau, richtig. Das ist quasi der erste Kontakt zur Außenfläche. Oder zur Außenwelt.
Der Darm ist ja quasi Außenwelt.
Das ist ja eigentlich alles, was wir irgendwie so in die Finger kriegen und uns in den Mund stecken. Wird im Darm erstmal auf Herz und Nieren gecheckt. Ha, das war jetzt ein Wortspiel.
Einfach gut, Jonas. Hättest du jetzt Darmbestandteile genannt, wäre es noch krasser, aber lass ich schon durchgehen.
Ja, aber mehr als ungefähr 80% aller Immunzellen, 80% der Immunzellen, ja, sitzen im Darm.
Ey, Schäfer, du hast keinen Darm. Du kriegst kein Vitamin B12, du hast keine Immunzellen mehr und du hast kein Serotonin mehr. Also das ist einfach blöd.
Das ist einfach blöd.
Ja. Was soll ich sagen?
Ah, so. Gut, dass wir beide einen funktionierenden Darm haben. Ja, man kann natürlich auch so Verdauungsenzyme und sowas kann man, also zum Beispiel, wenn man eine Pankreas-Teilresektion hatte oder eine Problematik mit dem Pankreas, kann man alles auch irgendwie als Medikament zu sich nehmen, aber ich glaube, im Endeffekt ist der Ursprung immer noch das Wichtigste und das Beste.
Ja. So.
Lass uns, also wir haben jetzt Aufgabe des Dickdarms, Eindickung hauptsächlich, ne? Eindickung, also ich würde sagen, als Aufgabe muss man die Bakterien schon mit reinnehmen, weil die so relevant auch sind für unseren Körper, dass die auch irgendwie eine Aufgabe übernehmen.
Ja klar, die haben definitiv auch eine Aufgabe, aber sind halt nicht vom Körper dahin gebaut worden.
Genau, deswegen richtig.
Nicht direkt vom Körper, sondern externe Mitarbeiter quasi.
Wie ist das in der embryologischen, das weiß ich gerade nicht, was für eine Darmflora hat der Embryo?
Gar keine.
Die kommt erst
nach der Geburt. Deswegen ist die Geburt ja auch so ein Riesenthema in der Forschung, was Darmflora angeht, weil bei der natürlichen Geburt durch den Vaginaltrakt verschluckt das Baby halt den ganzen Schleim und so und baut dadurch das erstmal eine Darmflora auf. Und beim Kaiserschnitt ist es halt nicht so. Und deswegen geht man davon aus, dass bei Kaiserschnitt häufiger Autoimmunerkrankungen und so auftreten können, weil da eben das Immunsystem, dadurch, dass die Darmflora nicht richtig gebildet wurde bei der Geburt, nicht richtig funktioniert und da eben auch eigene Körperzellen angreifen kann. Das ist ein super interessantes Thema und deswegen gibt es da Untersuchungen, ob es hilft, dass man beim Kaiserschnitt quasi den Vaginalsekret bei dem Embryo einfach um den Mund herum schmiert, quasi als imaginären oder als pseudo-normale Geburt, zumindest, dass die Darmflora dann normal aufgebaut werden kann. Finde ich total interessant, ist gerade Gegenstand der Forschung und das zeigt einfach, wie krass das alles zusammenhängt.
Hey, krass, das wusste ich.
Ja, also, ja nee, weil in der Mama ist ja alles steril. In der Gebärmutter, da hast du ja eine Darmflora.
Aber dann, sobald es rauskommt, eben nichts. Nicht mehr.
Stimmt. Richtig. Erst nach der Geburt.
Hey, crazy, raus. Ich habe jetzt gerade im Podcast was Neues gelernt. Also ich wusste das tatsächlich.
In der 60. Minute.
Nee, aber ich wusste das Ergebnis. Ich weiß, dass Kaiserschnittbabys ein höheres Risiko haben, Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Aber der Zusammenhang war mir einfach nicht bewusst und das ist ja voll logisch. Ja,
das zeigt einfach, wie krass das Immunsystem aus dem Darm Einfluss auf den gesamten Körper und das Leben hat.
Ey, ich liebe es einfach, so neue Sachen in der Medizin zu lernen. Das flasht mich gerade voll, ja, weil das schon. Einfach so. Ja, aber das ist einfach so logisch. Ja. Was ich auch gehört habe, ist, dass die Bindung von Mutter und Kind natürlich auch intensiver wird, hormonell, wenn das Kind durch den Geburtskanal natürlich gepresst wird. Aber der Geburtskanal selber erklärt jetzt nur als Kanal nicht, warum die Autoimmunerkrankung. Da kommst du jetzt ins Spiel. Ich habe was gelernt.
Geil. Auftrag erledigt für heute.
Auftrag erledigt. Wir wollten eigentlich auch noch über Morbus Crohn und Colitis ulcerosa als entzündliche Darmerkrankung, die schon den ein oder anderen Menschen sehr belasten, muss man dazu leider sagen.
Ja, und Reizdarm.
Sprechen, aber das werden wir nicht mehr schaffen.
Das schaffen wir nicht, nee. Das muss.
Lass uns aber, um die Verdauung abzuschließen, noch kurz über das Ende der Verdauung.
Perfekt, also der Abschluss der Verdauung ist auch der Abschluss der Folge.
ja.
Wir durchqueren den Dickdarm, gehen durch das Sigmoid in den Mastdarm, habe ich ja schon gesagt, dann habt ihr das Gefühl, ihr müsst aufs Klo und dann irgendwann, wenn man aufs Klo geht, hoffentlich erst, kommt es raus.
Ich will mal kurz sagen, dass ich jetzt gerade
auf dem Klo sitze.
Wissen wollte, was passiert. Ja, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ne?
Ja.
Ich habe Anus bei Google eingegeben.
Oh, das ist Red Flag auf jeden Fall.
Das ist Red Flag.
Sollte man Leute. Nicht machen.
Ich war in diesem medizinischen Modus hier. Macht es nicht unbedingt. Also ich bin dann ich wollte wissen, was so bei Wikipedia du kommt.
Hast Anus gegoogelt? Erster Artikel.
Und das Erste, was mir entgegengeworfen wurde, ist Anus einer Frau, Anus eines Mannes. Als Bild unterschiedlich. Warum? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, warum das ganz oben bei diesem Artikel sein muss. Ja. Aber genau, das ist tatsächlich das Ende der Verdauung. Ich wollte auf eine ganz andere Sache hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass auch hier haben wir, auch dieser Teil der Verdauung kann gestört sein. Ne? Es ist zwar nur das Ende oder das Ausscheiden des Verdauungsbreis, aber es gibt auch die ein oder andere Erkrankung, die hier entstehen kann. Und eigentlich will ich nur auf eine einzige hinaus, weil auch das ist wieder ein Irrglaube, mit dem wir aufräumen können. Richard, was sind Hämorrhoiden?
Hämorrhoiden sind Aussackungen der venösen Gefäße am Anus.
Genau. Sind Hämorrhoiden physiologisch?
Nee.
Hat jeder Mensch Hämorrhoiden?
Nee. Also die Gefäße hat jeder, aber genau, die Hämorrhoide ist ja das pathologische.
Genau, aber also das, was zum Hämorrhoide wird, hat jeder erstmal. Also es ist nicht irgendwie so, dass ihr euch vorstellen müsst, die Aussackung ist in dem Moment erst pathologisch.
Ja.
So. Und da gibt es verschiedene Studien, das habe ich alles, da haben wir, ich glaube, ich habe mehr Hämorrhoidenkunde gemacht als Herzunterricht gehabt letztes Semester.
Stark.
Kein Scherz. Ja, weil ich gefühlt nur Viszeralchirurgie hatte.
Mhm.
Und das machen die gerne, die Viszeralchirurgen.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es verschiedene Stadien und ab 3 operiert man es, glaube ich.
Ja, genau, da gibt es verschiedene.
Ja, diese venöse Aussackung, ich finde es immer noch kurios, weil ich habe das Gefühl, und damit wollte ich jetzt eigentlich aufräumen, dass viele Leute, das ist halt auch wieder ein Tabuthema, ne?
Mhm.
So in der Medizin, aber es ist gar nicht so selten in der Gesellschaft.
Ja.
So, deswegen, und viele Leute denken daran, dass es halt irgendwas vollkommen absolut Ekliges ist, einfach nur, weil es halt in dem Bereich des Anus ist, und gehen damit auch nicht zum Arzt, was halt auch ein Fehler ist. Also hier muss ich auch wieder sagen, wenn ihr ein Problem habt, geht zum Arzt, dafür sind Ärzte da. Richard, welchen Facharzt machst du gerade?
Facharzt für TikTok.
Oh, ich liebe diese Antwort einfach.
Ja, fragst du einfach jede Folge.
Ja, aber auf jeden Fall, ne, vielleicht, wenn ihr wisst, dass es venöse Aussackungen sind, also Aussackungen des Blutkreislaufs irgendwo, dann wird das Ganze schon so ein bisschen normaler. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, in den Anfangsstadien kann man noch
mit Cremes und so.
Ja,
nicht zu viel Zeit machen, auf dem ohne, Klo sitzen, nicht zu viel drücken.
Ich weiß gar nicht, ob bilden sich die, können die sich zu 100, also ich weiß, bei übergewichtigen Menschen, wenn die abnehmen, können die wieder besser werden. Ich weiß aber nicht, ob die sich zurückbilden.
Also in den ersten Stadien können sie sich auch so zurückbilden, aber meistens, ich meine, wenn die Ursache halt da ist, dass man irgendwie zu viel auf dem Klo sitzt, zu viel presst, zu viel Gewicht hat.
Da gibt es ja super, da gibt es ja mehrere Ursachen, richtig, für, warum die entstehen
können. Dann sieht es halt eher schlecht aus, aber da gibt es auch Verfahren, um die dann abzutragen oder so.
Ja. Aber würdest du das operativ jeden Tag machen als Arzt?
Wäre jetzt nicht mein primäres lebensbereicherndes Ziel. Deswegen wahrscheinlich erstmal nicht. Deswegen mache ich es wahrscheinlich auch gerade nicht.
Ja, aber wäre jetzt auch meine Antwort darauf gewesen. Und ich denke mir halt immer, also ich glaube, die Proktologie ist ja der chirurgische Fachbereich oder der Fachbereich, der sich mit sowas primär beschäftigt.
Mhm.
Und ich meine, es ist ein Spezialgebiet der Viszeralchirurgie.
Ja.
Was muss in dir passieren, damit du sagst, ich bin Viszeralchirurg? Also ein Viszeralchirurg operieren Darm, Schilddrüse, Leber, Pankreas, glaube ich auch. Und halt, ne, das gehört ja zum Darm, also ich
zähle die Anus, jetzt Organe,
irgendwie zum Darmbereich mit, ja, dazu. Was passiert, was muss mit dir passieren, dass du sagst, boah, ich habe jetzt in der Klinik meinen Facharzt gemacht, ich habe jetzt richtig Bock auf Proktologie.
Ja, du, weiß ich nicht. Hat ja also jeder so seine, ich meine, das ist sicher auch ein interessantes Gebiet, ne? Wenn du da forschst und verschiedene Sachen machst und Hämorrhoiden-Experte bist, dann ist es sicher auch irgendwie eine Leidenschaft.
Du kannst damit ein großes Problem der Menschheit oder der Wohlstandsgesellschaft sicherlich, ja, lösen.
Ja, kannst viel helfen, aber und
dafür
so.
Dafür musst du es auch lösen.
Ja,
so. Ja, aber das ist doch ein würdiger Abschluss zur Folge, weil diese Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwo lese, Proktologie.
Frag doch mal in der Klinik ein.
Ja, da habe ich mich noch nicht getraut, weil dann fühlen die sich so angegriffen.
Ja, kannst du ja fragen, also ja, für mich ist es irgendwie nichts, aber was fasziniert Sie denn an der Proktologie? Vielleicht können Sie mich ja überzeugen.
Boah, das mache ich. Ja, das ist ein guter Satz. Also ich hätte eher gesagt, ich
meine. Du musst ja nicht fragen, wie verrückt sind Sie, dass Sie Proktologie
machen. Genau, mögen. Das wäre mein Ansatz gewesen, den wollte ich dann lieber nicht machen. Entschuldigung, wie zur Hölle wird man Proktologe?
Man kann es auch höflich formulieren.
Ja, ja, ja. Okay, das mache ich demnächst mal. Aber ich glaube, wir sind einmal von oral bis aboral durchgerutscht, genauso wie deine Tomaten.
Fast. Ja, jetzt muss ich nicht auch ganz aufs Klo, die Tomaten wollen raus.
die 33 Stunden sind noch nicht.
Das stimmt, ja, dann hat es noch Zeit.
Du hast noch Zeit dafür. Ja, aber ey, das war, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, warum wir diese Folge nicht vorher gemacht haben.
Ich weiß es auch nicht. Naja, ich glaube, wir können aber, weil wir beide so fasziniert sind, noch mehr Folgen dazu machen. Vielleicht auch mal speziell zum Mikrobiom oder der Gut-Brain-Connection oder zu CED und Reizdarm und so.
Yes, also wir werden vielleicht in den nächsten 80 Folgen nochmal
über, ja, den Darm. Nächstes Jahr dann die nächste Folge über den Darm.
Ja. Ja, Leute, schön, dass ihr zugehört habt, wie immer, in dieser sehr tagesaktuellen Folge, die wir heute am Mittwoch, den 4. Mai, aufgenommen
haben. Das ist einfach We Live hier, Alltagsfolge.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, gerne teilen, Fragen stellen und Wünsche für kommende Folgen. Denkt dran, eine Bewertung dazulassen und wir hören uns nächste Woche wieder. Adios.
Ciao.